Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Leute im Labor.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der ÖAD mit mir, Mayada Hadaya, heute live aus dem Funkhaus zum Thema Human Rights Education mit dem Titel Menschenrechtsbildung für wen? Und ich habe drei Expertinnen hier bei mir im Studio. Ich möchte sie gleich vorstellen. Und schönen guten Abend euch. Dankeschön fürs Kommen. Hallo.
Hallo. Hallo.
Hi.
Die drei Gäste bei mir im Studio sind Bernadette Knauder. Sie hat international als Wissenschaftlerin und Trainerin an der Schnittstelle von Menschenrechten, Frieden und Entwicklung für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die Europäische Grundrechteagentur und das Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktforschung gearbeitet. Weiters hat sie zahlreiche Workshops und Trainingskurse für verschiedene Zielgruppen zu zivilen Aspekten der Friedenssicherung und Friedenskonsolidierung konzipiert und durchgeführt. Und Bernadette lehrt und forscht seit 2 Jahren am Menschenrechtszentrum der Uni Graz, von wo sie uns heute auch hier beehrt. Also du bist aus Graz angereist. Vielen Dank dafür. Und außerdem ist Bernadette Knauder bei APEAR, bei einem Projekt der österreichischen Hochschulkooperation, gefördert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, zum Thema Menschenrechtsbildung, Politikwissenschaft und Menschenrechte hast du in Wien, Italien und Dänemark studiert.
Ja, soweit danke für die Einladung und die Vorstellung.
Sehr gerne. Ich bin noch ein letztes Sätzchen zu dir, das ist nämlich auch nicht unwesentlich. Du arbeitest derzeit über den Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten.
Genau, das ist mein Hauptforschungsgebiet momentan.
Das heißt, du bist zum Thema Menschenrechte und Menschenrechtsbildung eine Expertin, also am richtigen Platz heute hier für uns zum Thema.
Hauptsächlich momentan im Rahmen von diesem APEAR-Projekt zu Menschenrechtsbildung tätig.
Genau. Genau, wir werden jetzt in dieser Sendung hören, was Menschenrechtsbildung ist und für wen. Dann möchte ich meinen zweiten Gast vorstellen, Daniela Schier. Sie ist an Schulen und bei Amnesty International Österreich für Menschenrechtsbildung tätig, hat Geschichte an der Uni Wien studiert und danach den Erasmus Mundus Global Studies Master in Wien, Stellenbosch und Leipzig absolviert. Und Daniela, du arbeitest seit 2012, seit 6 Jahren bei Amnesty International Österreich, zuerst als Aktivismuskoordinatorin für Studierende und Amnesty-Jugendliche. Und nun liegt dein Bereich bei der Menschenrechtsbildung an Schulen. Und du kommst aus Indien, du bist vor 3 Wochen zurückgekommen, so ist das gemeint, und bringst Beispiele zu den Human Rights Friendly Schools heute hier in dieser Sendung, unter anderem.
Genau,
eine Konferenz, eine große, du wirst berichten. Danke dafür. Und als dritten Gast möchte ich noch Gudrun Rabusai-Schwald vorstellen. Sie ist Juristin mit Tätigkeitsschwerpunkten Menschenrechte und Polizei und seit 2 Jahren bei Amnesty International. Guten Abend, Gudrun, hallo.
Hallo.
Stimmt das auch, was ich erzähle?
Stimmt total, genau.
Stimmt total. Möchtest du noch etwas hinzufügen? Habe ich etwas ausgelassen, ein wichtiges Thema deiner Arbeit?
Vielleicht, dass ich einfach schon sehr lange im Menschenrechtsbildungsbereich tätig bin und auch schon sehr viele Trainings mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen abgehalten habe und dass es immer sehr spannend ist, wie Menschen mit Menschenrechten umgehen und wie man sie empowern kann, dass sie ihre Rechte besser wahrnehmen.
Gut, ich werde dich ein bisschen später fragen, was du mit der Polizei zu tun hast konkret. Bleiben wir jetzt bei den Menschenrechten zunächst, bevor wir zur Menschenrechtsbildung kommen. Und zwar möchte ich gern etwas ausholen und euch vielleicht ein bisschen fragen über die Geschichte der Menschenrechte. Geben wir unseren Hörerinnen und Hörern einen ganzen kurzen Rückblick in die Vergangenheit, was die Grundidee ist.
Also die Idee der Menschenrechte ist eigentlich, John Ruggie hat es einmal gesagt, simple as it's powerful, ja, die Menschen mit Menschenwürde zu behandeln. Das ist eigentlich ein ganz, ganz einfaches Prinzip und doch hat so viele Jahre und Jahrhunderte gebraucht, bis man sich durchgerungen hat eigentlich, das auch festzuschreiben und zu verankern und für alle als relevant zu bezeichnen. Das heißt, alle Menschenrechte für alle, das heißt Menschenwürde für alle, ist etwas, womit man lange gerungen hat und was dann zumindest einmal auf das Papier gekommen ist und mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948, wir feiern ja heuer auch ein rundes Jubiläum dieser Allgemeinen Erklärung und ja, und natürlich ist es tagtäglich eine Herausforderung, dass es auch Wirklichkeit wird und für möglichst viele Menschen Wirklichkeit wird.
Und wen hast du zitiert?
Das war der John Ruggie, das war Special Rapporteur der UN, der das einmal in einem Kontext gesagt hat. Ich habe es mir gut gemerkt, weil ich es sehr treffend finde, weil es ja eigentlich etwas ist, was jetzt nichts Außergewöhnliches ist oder wo man sich wundern muss, dass das so lange Zeit gebraucht hat, bis es eine große Zustimmung oder eine weltweite Zustimmung gefunden hat, dieses Prinzip. Und dass es auch in heutigen Tagen natürlich nichts ist, worauf man sich verlassen kann, sondern auch immer wieder herausgefordert wird und an diesem Prinzip auch gerüttelt wird, ob es wirklich für alle gelten soll.
Habt ihr noch einen Kommentar zur Vergangenheit, zum Rückblick der Geschichte?
Ja, die Idee, was die Gudrun von John Ruggie so schön zitiert hat, ist ja sehr alt. Also wir kennen das aus allen religiösen Kontexten, zum Beispiel als goldene Regel. Was man nicht will, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu, jetzt als Stammbuchspruch paraphrasiert, aber das kennen alle, sämtliche Weltreligionen zum Beispiel in allen Weltgegenden haben eine Idee in diese Richtung, die natürlich genau das ausdrückt, diese inhärente Würde, die der Mensch hat aufgrund seines Menschseins sozusagen. Mit der Verrechtlichung hat es dann halt ein paar Jahrtausende gebraucht, also mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hat das angefangen und jetzt über die Jahrzehnte bis heute für verschiedene Gruppen, für verschiedene Problemlagen besser ausdifferenziert und auch rechtlich verankert.
Dani?
Die Bernadette hat auch ein gutes Stichwort geliefert, indem sie gesagt hat, rechtlich verschriftlicht oder umgesetzt. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, die erste Idee bei Menschenrechten ist nicht ein Schritt nach vor, sondern ein Schritt zurück, wo man sagt, wow, das ist so ein riesenkomplexes Thema. Was hat denn das mit mir zu tun? Und kann ich das jemals wirklich verstehen? Tatsächlich, und das ist halt auch, geht schon sehr in Richtung Menschenrechtsbildung, sehe ich es auch als meine und unsere Aufgabe, die Menschenrechte von dieser großen, komplexen Idee aufs Alltägliche runterzubrechen und darauf hinzuschauen, dass wir schon beim Aufstehen in der Früh, nachdem wir 10 Minuten munter sind, die ersten Menschenrechte konsumiert, unter Anführungsstriche, genossen haben, würde ich sagen.
Wir kommen gleich zur Menschenrechtsbildung. Nur noch einmal, weil mir aufgefallen ist, ihr habt jetzt jemanden zitiert, der zur UN gehört, ein Amerikaner oder ein Europäer. Aber das bringt mich zur Frage, was es denn dann mit der Universalität der Menschenrechte zu tun hat. Ist das ein europäisches, amerikanisches oder gemeinsames Konzept? Wir wissen, es haben sehr viele Länder, 192 Staaten der Welt, diese Menschenrechtscharta unterschrieben. Ist das eine Idee für alle Menschen? Und ihr habt sicher eine Antwort drauf.
Ich meine, ich glaube, ich habe mit diesem Hinweis auf diese goldene Regel in allen Weltreligionen und allen Weltgegenden schon eine der Argumentationslinien aufgemacht, die man da gemeinhin immer bringt. Zu sagen, die Idee der Menschenrechte ist tatsächlich was, was in allen Gesellschaften, wo Menschen miteinander leben und auskommen wollen, seine Wurzeln hat und seinen Ausdruck gefunden hat in der Geschichte. Und die Verrechtlichung, die Idee, die stammt dann schon eher als die philosophischen Wurzeln dann in der Neuzeit sind Produkte der Aufklärung eigentlich, also Kinder der Aufklärung. Das heißt, da kann man vielleicht nicht ganz wegleugnen, dass diese Verrechtlichung schon ein europäischer oder westlicher Gedanke ist, der dann wiederum hinausgestrahlt hat und von anderen Staaten in anderen Weltgegenden genauso aufgenommen wurde wieder. Wäre mein Versuch.
Das heißt, es ist die Menschlichkeit oder es gehört zur menschlichen Ethik,
genau,
die Würde der Menschen zu wahren.
Es wäre ja auch problematisch, die Würde des Menschen nur auf eine bestimmte Gruppe zu beschränken. Also das birgt ja schon per se die Notwendigkeit, ein Konzept zu erstellen, was wirklich für alle relevant ist. Aber natürlich ist es dann im Detail, wenn es um die Ausgestaltung geht, immer eine Frage, wie weit hier auch quasi kulturelle Hintergründe bzw. Traditionen oder andere Zugänge hier auch Platz greifen können und wie weit das vereinbar ist auch mit diesem Gedanken der Würde. Wenn man würde versucht zu definieren, sagen, wo sind dann auch die Grauzonen, wo ich sage, naja, bis dahin ist das noch geschützt von den Menschenrechten und das andere ist dann auch interpretationsfähig und hängt von der jeweiligen Kontext ab, wo ich mich gerade befinde, ob jetzt irgendwo in Asien oder in Europa. Und in der Verrechtlichung natürlich, wenn man sich die Prozesse anschaut, im Rahmen der UNO, im Rahmen anderer internationaler Organisationen, lässt sich wohl, also da stimme ich dir zu, Bernadette, auch nicht verleugnen, dass es hier eine gewisse Führungsqualität quasi von den westlichen Staaten gibt und eine gewisse Dominanz. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich auch in unterschiedlichen Regionen der Welt, wie sich es auch verästelt und weiterentwickelt. Also den Grundanspruch zu haben, wirklich ein Konzept zu finden, das für alle Menschen global gilt, ist, glaube ich, was sehr verfolgenswert ist. Und die Diskussionen in den mühsamen kleinen Bereichen sozusagen, wo es dann um die Grauschattierungen geht, sind es auch wohl wert, geführt zu werden.
Mhm. Dani, du hast gesagt, Theorie und Praxis sind weit voneinander entfernt. Du hast gesagt, was hat das mit mir zu tun?
Ich denke, dass wir uns den Vorwurf eines Eurozentrismus in unterschiedlichen Themen gefallen lassen müssen, wahrscheinlich auch zu Recht, sicher in einer menschenrechtlichen Debatte. Ich glaube, man kann zwar auf eine einfache Frage zurückzuführen. Menschenrechte. Wer hat denn Menschenrechte? Wirklich alle Menschen? Und tatsächlich ist es halt so, dass wir diese Rechte haben, allein deshalb, weil wir Menschen sind. Und das ist das große Universale, das drüber steht.
Und wir fangen jetzt schon an zu philosophieren. Bevor wir weiter reden und philosophieren, würde ich gerne an dieser Stelle Musik machen. Ich habe wieder gute Musik ausgewählt und bleibt dran. Wir diskutieren gleich weiter, was Menschenrechtsbildung ist und für wen.
After party, dirty penca, mousse de felpa. pa penalti pa niente suo su suo su suo perché ne suo suo senza turma tende stanza alla tundra coco cacimba guaglia dai cacchi sexe saxa coquete de daxa gide ma meglio sponsolast metraia de peluche se me sta smarat vegamo la bañera flotador crocanti abro si as coches de colpa al ralentí moqueta de culs quedarte en colima traca rosa fluor dormir amb el pijama per dins dels calcetins paper elefante bròpoli en spray e me mira un quarto de la marsala un fundo al mundo un reportero de material
pan quadrat.
Origami, steppers, club, vitamina, mentira, caída, cotton, pen de fira, cremeta habana, caneleta fina, pey de gallina, gallo de mandarina, con guanquines, menú familia, delicia de chakra, bambú y saliva, mel de romer, coichi de la yaya, cable, gate, lady, paga, implementa miel, mejor para cosa, pase tanto la mangrana, vengrosa, un flow de tempo, che perudeta, lleva la roña, alza la aleta, fer mata manta, style, masa checha, mamba, lista, ni estimulación previa.
Suavita tu universal.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört Welt im Ohr und wir sind heute hier live im Studio mit dem Thema Menschenrechtsbildung für wen? Wir haben schon in der ersten Runde gesprochen über die Menschenrechte, ein bisschen zurückgeblickt auf das Konzept der Menschenrechte und nun sind es 192 oder 193 Staaten, die die Charta der Menschenrechte unterzeichnet haben.
Es ist etwas unscharf formuliert.
Ja, dann bitte gerne um eine schärfere Formulierung.
Das ist jetzt schwierig, ohne da jetzt in die sehr völkerrechtlichen Details einzugehen. Ich glaube, wir können das so, es ist akzeptiert von allen Staaten der Welt.
Ja. Wir fragen uns, wenn wir sehen, was passiert, was draußen passiert, dass Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dass Menschenrechte bedroht sind. Das ist ja, wofür auch Amnesty International kämpft und wofür Amnesty arbeitet, unter anderem aber natürlich auch Bernadette, wenn du für den Schutz der Kinder in bewaffneten Konflikten dich einsetzt. Wenn man das vor Augen hat, fragt man sich, welche Sanktionen haben denn dann Staaten, wenn sie Menschenrechte nicht einhalten? Also wir wissen auch offiziell, es gibt keine. Das heißt, dieses Commitment ist ein rein mündliches, mag es auch schriftlich sein, aber es ist ein Commitment. Das heißt, es ist zahnlos.
Also ganz zahnlos ist es vielleicht Gott sei Dank nicht. Also da würde ich durchaus nicht ganz so pessimistisch sein, obwohl natürlich es Raum nach oben gibt, in Bezug auf den Menschenrechtsschutz, keine Frage. Ich glaube, die Herausforderung oder die Schwierigkeit beim Menschenrechtsschutz ist, dass du es ja mit Staaten zu tun hast und die staatliche Souveränität natürlich immer noch ein Völkerrechtsprinzip ist, das relevant ist. Das heißt, über den staatlichen Möglichkeiten, die Gestaltung quasi des Landes zu machen, steht zwar ein Netz, ein völkerrechtliches Netz an Regelungen und die Menschenrechte stechen da ganz stark hinein. Aber nichtsdestotrotz, so wie du gesagt hast, wenn man sich partout nicht dem unterwerfen will, gibt es jetzt nichts, was man mit einem innerstaatlichen Rechtssystem vergleichen kann. Das heißt, ich kann jetzt einen Staat, es gibt so staatliche Gerichtshöfe, also wo Staaten auch quasi auf der Anklagebank sitzen, aber es gibt jetzt nicht sowas wie die Weltpolizei, die dann kommt und ahndet und die Weltgesetzgebung, die jetzt so durchgeführt wird, wie man es sich im Nationalstaat auch vorstellt. Das heißt, da gibt es einfach die Souveränität der Staaten, die da entgegensteht und eine gewisse Verpflichtung der Staaten ein bisschen aufwässert im Prinzip. Nichtsdestotrotz sehen wir auch, dass man sich so vollkommen außerhalb des Systems zu stellen kann, das auch nicht so ganz leicht ist. Das heißt, also es gibt wenig Staaten, die sich wirklich so dezidiert von den Menschenrechten absentieren, ja? Auch wenn das vielleicht in der aktuellen Situation auch mal das Gefühl hat, dass das eher so ein bisschen mehr wird, aber nichtsdestotrotz, menschenrechtsverletzender Staat zu sein, ist auch nicht etwas, was jetzt jeder gerne in Kauf nehmen will, zumindest öffentlich. Was man tut, ist wieder was anderes, aber man mag jetzt auch nicht unbedingt auf der Seite der Staaten sein, die jetzt offensichtlich Menschenrechte verletzen. Und mit dem spielen natürlich auch ganz stark NGOs oder das öffentliche Bewusstsein, wie auch Amnesty hier da auch, das dann auch hervorzuholen und damit auch das öffentliche Bewusstsein zu stärken, was hier passiert und dadurch auch eine Veränderung zu bewirken. Und diesen Druck, diesen öffentlichen Druck, ist schon etwas, was auch Dinge bewegt. Also das kennen wir von unterschiedlichen Entwicklungsprozessen, wo auch immer wieder Veränderung eingetreten ist dadurch. Zwar nicht über Nacht, zwar nicht morgen und man muss sehr beharrlich sein, aber nichtsdestotrotz gibt es auch gute Erfolge, Dinge zum Positiven zu verändern.
Bernadette, was meinst du?
Ich denke auch, also völlige Zustimmung dem, was die Gudrun gesagt hat. Und Menschenrechte haben schon eine gewisse moralische Autorität oder eine diskursive Kraft, die sie auch auf die Staaten ausstrahlen. Das heißt, die Möglichkeit oder die Bereitschaft, sich offen gegen Menschenrechte zu stellen und das auch so zu sagen, ist nicht sehr weit gegeben, wobei ich auch sagen muss, dass ich in den letzten Jahren, also vor 5 Jahren hätte ich das noch mit mehr Power und Selbstbewusstsein gesagt, man stellt sich nicht öffentlich gegen Menschenrechte, man behauptet zumindest, man würde sie einhalten und schützen. Leider wird dieses Netz ein bisschen poröser, das als Schutz über die staatliche Souveränität gelegt wurde durch den Menschenrechtsschutz. Aber prinzipiell ist es schon noch so, dass es fast moralische Regeln sind, an die man sich hält, auch als Staat.
Und hast du eine Idee, oder warum das poröser geworden ist? Was könnte das sein, der Grund dafür?
Naja, es gibt mittlerweile Staaten, da muss man nicht einmal mehr besonders weit schauen. Also es reichen ein paar Meter über die Grenze in den Osten, also Ungarn oder so, wo mittlerweile akzeptiert ist, also wo mittlerweile der Diskurs einfach in eine Richtung geführt wird, dass es nicht mehr auszuschließen ist, dass man gewisse Grund- oder Menschenrechte einschränkt für die Bürgerinnen dieses Landes, was vor, ich würde sagen, 5 oder 10 Jahren einfach nicht möglich gewesen wäre oder zu einem viel größeren Aufschrei geführt hätte. Und das ist...
Und natürlich führt die Einschränkung zur Verletzung.
Ja, das wird zumindest sehr stark ausgereizt. Ja. Also diese Möglichkeiten, noch rechtskonform zu handeln, ist teilweise halt am obersten Ende der Skala, ja, wo man sagt, das geht gerade noch durch, beziehungsweise gibt es wohl auch gute Beispiele, also gerade im Asylbereich, wo das mit einem gewissen Kalkül auch über die Grenzen getrieben wird. Aber solange die Regelung besteht, also solange das sozusagen auch nicht vom Verfassungsgerichtshof oder vom Menschenrechtsgerichtshöfen dann aufgehoben werden, besteht diese Regelung und das dauert dann auch Jahre, bis das auch wieder geändert wird. Das heißt, also dieses Ausreizen der Grenzen und dieses Aushöhlen dadurch der Standards in diese Richtung ist schon eine gewisse Tendenz, also der muss leider in den letzten Jahren verstärkt gegenübersehen.
Dani, magst du noch etwas dazu sagen? Fällt dir noch was Wesentliches ein?
Es ist ein schmaler Grat. Es sind sehr, sehr viele entscheidende Punkte jetzt schon angesprochen worden. Die Gudrun hat auch gesagt, Menschenrechtsarbeit ist nichts, was von heute auf morgen Verbesserungen erzielt, braucht einen sehr langen Atem. Das sehen wir auch immer wieder bei der Arbeit bei Amnesty. Nichtsdestotrotz gibt es, und natürlich durch die Unterstützung und das Engagement und den Aktivismus von einer engagierten Zivilgesellschaft, politischen Druck, der wohl nicht zu verachten ist und den man einfach nicht ignorieren kann. Es gibt trotzdem oder dadurch begünstigt wohl auch Veränderungen, kurzfristige Veränderungen oder schnelle Erfolge in den direkten Leben von Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir in der ganzen Diskussion auch nicht vergessen dürfen. Das heißt, auch wenn der Menschenrechtsbereich ein Bereich ist, der oft einen langen Atem braucht, um positive Veränderungen zu erzielen, gelingt es trotzdem, durch den gemeinsamen Druck Menschenleben positiv zu verändern. Und da muss man oft nicht so lange warten, sondern manchmal passiert es sogar in einem halben, dreiviertel, in einem Jahr. Und das ist wohl schon entscheidend.
Wir kommen jetzt schon tiefer in die Materie, also in unser Thema, nämlich die Menschenrechtsbildung, das heißt eine Kultur der Menschenrechte in der Gesellschaft zu schaffen. Einerseits auf Hochschulebene, das ist das, was das Peer-Projekt macht, das sich Advanced Academic Partnership for Legal and Human Rights Education nennt. Und auch auf schulischer Ebene, und da würde ich euch jetzt einfach bitten, dass wir in das Thema eintauchen und über dieses Bewusstsein, diese Sensibilisierung sprechen. Mein etwas provokanter Titel der Sendung, der ja heißt Menschenrechtsbildung für wen? Die Frage, ob es nicht wichtiger ist für jene, die diese Verletzungen zulassen und auch durchführen, Menschenrechtsbildung gibt, ob es da einen Sinn macht, das zu tun, wie man das tut und so weiter, werden wir jetzt nicht diskutieren. Welchen Einsatz leistet ihr mit eurer Arbeit, um Menschen aufzurütteln, um die Zivilgesellschaft aufzurütteln, um diesen Druck zu machen, der dann Positives in Richtung Menschenrechte verändern soll? Gudrun von Amnesty International, wie ist das bei euch?
Ich denke, dass der Titel Menschenrechtsbildung für wen sehr gut getroffen ist. Denn so wie wir vorher schon erwähnt haben, Menschenrechte für alle, und zwar alle Menschenrechte für alle, ist es mit der Bildung auch so. Es betrifft uns alle. Und dementsprechend ist auch das Angebot von Amnesty in der Bildung ein sehr großes. Wir sind alle herzlich eingeladen, in der einen oder anderen Form mitzumachen. Mein spezielles Thema ist allerdings Menschenrechtsbildung an Schulen. Und da sind wir mit Schulworkshops auf der einen Seite direkt an der jungen Zielgruppe dran. Wir arbeiten seit einigen Jahren auch schon mit den Kindergartenkindern, älteren Kindergartenkindern und Volksschulkindern.
In Österreich?
In Österreich, wo wir auch mit einem Kasperltheater präsent sind. Also das heißt, es sind natürlich alles sehr interaktive Methoden, die verwendet werden, um Menschenrechte spürbar und erfahrbar zu machen. Also das ist die eine Geschichte, wo wir direkt mit den Schülern und Schülerinnen arbeiten oder mit den Jugendlichen. Auf der anderen Seite geht es aber schon auch stark ins Training von jenen, die Vermittlungsarbeit machen. Da sind wir eng in Kontakt mit pädagogischen Hochschulen, mit den Universitäten, das heißt also mit den Hochschulen, Institutionen, die zukünftige Lehrer und Lehrerinnen ausbilden. Und auf der anderen Seite bieten wir aber selber auch Trainings an für all jene, die gern mit uns Menschenrechte vermitteln wollen in Schulen. Also das heißt, es ist ein relativ großes Portfolio, das gerade im Schulbereich angeboten wird.
Gudrun.
Das Schöne an der Menschenrechtsbildung ist, dass uns eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, als das zu tun. Wenn wir eine Kultur der Menschenrechte wollen, dann müssen wir die Leute natürlich auch ihnen vermitteln, was denn überhaupt die Rechte sind. Also so wie es die Daniela vorher gesagt hat, betrifft uns ja jeden Tag. Aber ist das Bewusstsein auch etwas, was viele Leute auf der Straße auch kennen, dass das sie jeden Tag betrifft und dass das ein hohes Gut ist und dass es auch etwas gibt, dass es jeden Tag aufs Neue irgendwo zu verteidigen gibt oder Menschenrechtsfragen begegnen an einem auch jeden Tag aufs Neue. Das heißt, wenn wir gewissermaßen beklagen, dass die Menschenrechtsentwicklung nicht in die Richtung geht, wie wir es wollen, dann müssen wir schon auch natürlich die Frage stellen, naja, wie viel Bewusstsein ist denn da? Und Bewusstseinsarbeit in die Richtung zu leisten, ist natürlich was ganz, ganz wesentlich ist, damit die Menschenrechte auch dort ankommen, wo sie hin sollen. Also auch für Leute wie du und ich, aber auch natürlich für Leute, die jetzt rechtlich damit befasst sind, Menschenrechte umzusetzen. Das heißt also, die staatlich zugeordnet sind und die quasi den Auftrag haben, Menschenrechte zu schützen und zu gewährleisten.
Wie geht es vor sich, das Theater oder Kasperl für ganz junges Publikum zum Thema Menschenrechte? Wie kann man sich das vorstellen?
Das Kasperltheater illustriert tatsächlich das, was wir tun, sehr gut, denke ich. Es ist klassisches Kasperltheater, so wie man es kennt aus der eigenen Kindheit. Und der Kasperl ist damit konfrontiert, dass der Zauberer unerbittlich alle Lieder verboten hat im Finsterwall. Das ist die Region, wo der Kasperl mit seiner Großmutter wohnt. Und der Kasperl hat aber ein Lieblingslied und ist eines Tages im Wald unterwegs und pfeift dieses Lieblingslied und wird natürlich gehört vom Polizisten und deshalb eingesperrt. Das heißt, es geht schon ein bisschen Richtung Meinungsfreiheit beim Kasperltheater für die jüngeren Volksschulkinder. Und gemeinsam mit den Kindern und der Feeamnestie wird der Kasperl befreit und schlussendlich, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das Ende verraten soll, wie es
ausgeht. Nein, aber vielleicht kannst du verraten, wo man das sehen kann.
Und Das sind mittlerweile super etablierte und erprobte Methoden, die alle bei uns angefragt werden. Wir haben ein großes Angebot auf der Website, also dementsprechend nicht nur für die Volksschule oder für den Kindergarten, sondern für alle, die im Schulbereich unterwegs sind, Sekundarstufe 1 und 2. Wir haben ein konkretes Methodenhandbuch auch ausgearbeitet, speziell für Berufsschüler und Berufsschülerinnen. Und einfach bei uns auf die Website schauen, Amnesty.at Schule, dort findet man alle Angebote.
Mhm. Und das kann man dann auch mit euch vereinbaren, buchen, genau, die Koordination und so weiter. Geht über uns. Und vereinbaren. Mhm. Ihr kommt dann.
Und wir,
der Kasperl kommt.
Wir auch. Kommen, genau.
Okay, ja, dann apropos Polizei, Gudrun, frage ich dich nochmal, weil ja dein Thema auch Menschenrechte und Polizei ist. Unser Vertrauen in die Polizei, wie dürfen wir das sehen? Jetzt wird der Kasperl vom Polizisten festgenommen. Der pfeift sein Liedchen und der arme Polizist kann natürlich nichts dafür, wenn er Befehle exekutieren muss. Was machst du da in deiner Arbeit mit der Polizei?
Also das ist etwas, was ich vor allem verstärkt in der Vergangenheit gemacht habe. Jetzt weniger, aber es ist noch immer ein sehr spannendes Betätigungsfeld, weil es natürlich da ganz unmittelbar um den Menschenrechtsschutz geht, in Wahrheit. Und die Polizei ja auch beauftragt ist, hier Menschenrechte zu schützen, unsere alle Menschenrechte zu schützen und dass ihre Problemstellungen eigentlich immer sehr unmittelbare sind. Das heißt, wenn es zum Beispiel zu Gewalt kommt oder zu Auseinandersetzungen auch, muss nicht unbedingt Gewalt sein, aber auch zu Konflikten, die halt irgendwo im öffentlichen Raum sind, beziehungsweise wenn die Rechte von Leuten bedroht sind, sie ja oft geholt werden, damit sie dann auch quasi den Frieden stiften und entsprechend das Recht durchsetzen. Und insofern ist es natürlich ein menschenrechtlich sehr relevanter Bereich. Wie weit darf denn das auch gehen? Ja? Und in welche Menschenrechte muss ich auch eingreifen, also wenn ich hier Recht durchsetze? Und wo ist da auch die Verhältnismäßigkeit, wo ich sage, dass ich möglichst das gelindeste Mittel nehme, um einzugreifen, und aber den Schutz trotzdem gewährleisten kann? Also ein gutes Beispiel ist immer bei der häuslichen Gewalt zum Beispiel. Also wenn jetzt jemand bedroht ist von häuslicher Gewalt und die Polizei hier eingreifen muss, muss ja einen Schutz herstellen für die bedrohte Person und natürlich auch in die Rechte des Täters dann auch eingreifen. Also so muss man sich das auch vorstellen, wie das menschenrechtlich sich aufspannt. Und im Training ist es immer sehr natürlich spannend, diese Auseinandersetzung zu haben mit nicht ganz leichten Fragestellungen auch immer, welche Schwierigkeit das dann auch ist und wie es auch mit den eigenen Menschenrechten von Polizisten und Polizistinnen sich darstellt, weil sie natürlich auch hier auch nicht in ungefährliche Situationen kommen. Das heißt, in diesem ganzen Spannungsfeld spielt sich das ab. Und in der Trainingssituation ist das mit möglichst vielen Beispielen natürlich auch sehr spannende Diskussionen zu führen und auch ihr Bewusstsein zu schaffen für die spätere Amtshandlung.
Mhm. Das heißt, deine Trainings waren mit der Polizei?
Genau, also was sich sehr bewährt hat, war das immer so mit internen und externen zusammen zu trainieren, weil natürlich das Wissen innerhalb der Organisation hier ganz wichtig ist, aber andererseits der Blick von außen auch ein sehr relevanter ist, und in diesem Tandem hat das immer sehr gut funktioniert.
Bevor ich euch frage zu den Beispielen der Human Rights Friendly Schools aus Indien und Ghana, möchte ich noch zur Hochschule und Menschenrechtsbildung an Hochschulen mit dem Peer-Projekt Advanced Academic Partnership for Legal and Human Rights Education Bernadette befragen. Aber vorher noch wieder eine schöne Musik für euch.
Shall I
Wir sind wieder da, Welt im Ohr mit Human Rights Education, Menschenrechtsbildung für wen? Und diesmal geht es um Menschenrechtsbildung an Hochschulen. Bernadette, berichte bitte von dem spannenden Projekt zwischen Österreich und Äthiopien.
Also ich möchte es vielleicht kurz nochmal einordnen, wo, wie, was das an mit Österreich, also bei uns dranhängt. Also ich arbeite am Menschenrechtszentrum der Uni Graz und Menschenrechtsbildung, Menschenrechtserziehung basiert da natürlich in erster Linie im Hochschulsegment, aber auch auf unterschiedlichen Ebenen. Also wir machen genauso auch Science-to-Public-Lehrveranstaltungen oder so Veranstaltungsreihen, wo jeder zuhören kommen kann. Wir gehen auch in Schulen und machen dort Workshops zum Beispiel oder arbeiten mit Künstlerinnen zusammen zur Umsetzung der Menschenrechte in Graz, das ja übrigens auch eine Menschenrechtsstadt ist. Mittlerweile ist Wien das auch, aber Graz war vorher. Und wir machen Lehrveranstaltungen natürlich für Studierende und versuchen so innerhalb der Universität Menschenrechte an den Mann, an die Frau zu bringen sozusagen. Und ein großer Teil unserer Arbeit am Uni-ETC, wie das Zentrum heißt, ist eben auch Projektarbeit. Wir haben mehrere internationale und nationale Projekte, Bildungsprojekte, unter anderem, ich komme gerade zurück aus Aserbaidschan, wo wir auch ein Bildungsprojekt betreuen. Aber eins der größten Projekte, die wir momentan haben, ist eben dieses EPIR-Projekt. Und unser EPIR-Projekt heißt eben Advanced Academic Partnership in Legal and Human Rights Education. Und das sagt, glaube ich, schon recht viel darüber, was wir dort tun. Wir sind als Uni Graz die österreichischen Partner und haben zwei äthiopische Hochschulen als Partnerinnen. Das ist die Universität in Addis Abeba, also in der äthiopischen Hauptstadt, und die Civil Service University, die eigentlich eine Kaderschmiede für öffentliche Verwaltungsbedienstete in der äthiopischen Verwaltung ist, wenn man so möchte. Also relativ regierungsnahe, was das Projekt umso spannender macht, wenn man sich ein bisschen mit dem äthiopischen Kontext vertraut macht. Das Projekt besteht aus mehreren Komponenten. Zum einen ist es der Austausch von Angestellten. Also wir haben Research Visits, die Vortragenden und Lehrenden von den Unis in Äthiopien kommen nach Graz und forschen hier, lernen hier, machen hier Austausch mit den Angestellten oder den Mitarbeiterinnen der Uni Graz. Das ist die eine Komponente, aber auch umgekehrt. Umgekehrt fahren Mitarbeiterinnen der Universität Graz nach Äthiopien, um dort sich mit den Methoden und der Lehre in Äthiopien vertraut zu machen. Also so ein bisschen so Twinning, Shadowing irgendwie vom System her. Das Projekt unterstützt die Entwicklung von Lehrplänen für menschenrechtliche MA- und PhD-Programme. Das PhD-Programm an der Universität in Addis Abeba ist gerade frisch gestartet. Da kommen dann auch, also Menschenrechte, PhD in Human Rights, da kommen dann auch vortragende Professoren von der Uni Graz, die dort ihre Themen abdecken. Wir haben PhD-Studierende, drei Mitarbeiterinnen, also zwei Männer, eine Frau. Wir haben es endlich auch geschafft, eine Frau nach Österreich zu bekommen. Hallo El Shaddai, wenn du zuhörst. Also drei Mitarbeiterinnen der Universitäten in Addis sind in Graz momentan und haben dort drei Jahre über a peer-finanzierte Möglichkeit, ihr PhD zu machen, die alle zu menschenrechtlichen Themen arbeiten. Zwei Komponenten hat das Projekt dann noch und das eine sind Research Workshops. Das heißt, es gibt die Idee, gemeinsam zu forschen zu menschenrechtlichen Themen und eine Publikation zu entwickeln. Da haben wir gerade jetzt im Jänner diesen Jahres den zweiten Research Workshop gehabt, der sehr erfolgreich war und das Buch ist gerade in der Produktion. Und die letzte Komponente, die meiner Meinung nach die interessanteste ist, wenn es auch darum geht, Menschenrechte für wen, weil die strahlt wiederum ein bisschen über das akademische Umfeld hinaus, sind Human Rights Legal and Policy Academies, wo zu verschiedenen menschenrechtlichen Themen, in diesem Jahr war es Konstitutionalismus und die Umsetzung von Menschenrechten in der Verfassung in Äthiopien. Und dort werden nicht nur Akademiker und Akademikerinnen eingeladen, sondern auch Vertreter der Zivilgesellschaft, Medienvertreterinnen oder auch Leute aus der öffentlichen Verwaltung, also Beamte, Richter und so weiter, die dort in den Austausch treten, in den Diskurs treten über Menschenrechte und den konkreten äthiopischen Kontext. In dem Fall eben, wie kann die Verfassung, die nominell die Menschenrechte garantiert und eine sehr starke Verfassung ist, eine sehr menschenrechtsfreundliche Verfassung ist, on paper. Mhm. Wie kann diese Verfassung, wie können die Menschenrechte besser, wirksamer umgesetzt werden? Das wird dann sehr offen und sehr kritisch auch reflektiert und diskutiert. Also es war für mich ein Lern- und Aha-Erlebnis. Hätte ich mir vor meiner Ankunft in Äthiopien nicht so erwartet, dass dort tatsächlich so kritisch reflektiert wird. Und dort geht eben Menschenrechtsbildung nicht nur, also über die Hochschule hinaus, an die Entscheidungsträgerinnen, wo es dann vielleicht tatsächlich schneller einen unmittelbareren Impact haben kann.
Euer Projekt ist jetzt eigentlich schon eine Fortsetzung. Das gab auch ein erstes und Weltimor hat auch berichtet, das ist in unserem Archiv nachzuhören, heißt Menschenrechte in Afrika mit Fokus auf Homosexualität. Also zu der Zeit gab es ja einen Riesenaufschrei. Übrigens war auch jemand von Amnesty bei uns zu Gast, Riesenaufschrei bezüglich der Rechte homosexueller Menschen, im Speziellen in afrikanischen Ländern, die drakonische Strafen vorgesehen haben. Es erinnert mich jetzt gerade an diesen Widerspruch, von dem du hier berichtest. Also wenn du sagst, am Papier werden die Menschenrechte gewahrt, aber ja, in der Realität sieht es doch anders aus und du bist trotzdem überrascht über die Offenheit.
Ja. Also interessant und auch, weil du meinst, dieser Widerspruch, der oftmals entsteht zwischen on paper und in practice. Interessant finde ich die verschiedenen Ebenen, auf denen Menschenrechtsdiskurs in Äthiopien passiert und zum Beispiel speziell auch, wenn es um Frauenrechte geht. Zum einen, dass die äthiopische Verfassung ist in der Sprache Amharisch geschrieben und die muss so ähnlich wie das Deutsche, keine Ahnung, ich kann kein Wort, aber muss eine weibliche und eine männliche Form kennen. Und die Verfassung ist in der männlichen Form, also der Premierminister, geschrieben. Und es gibt zum einen den Diskurs, diese Verfassung in einer geschlechtsneutralen Sprache zu formulieren, dass sich auch die Premierministerinnen also nicht nur mitgemeint fühlen, sondern in Zukunft möglicherweise sogar explizit angesprochen. Das ist der eine Diskurs. Auf der anderen Seite ist in Äthiopien zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe noch kein Straftatbestand. Das ist der andere Diskurs. Also wir reden, oder FGM, weibliche Genitalverstümmelung, ist noch immer sehr stark vertreten. Also das sind auf der einen Seite die Debatten, die passieren. Auf der anderen Seite spricht man dann auch von, also es ist, was bei uns, glaube ich, eher so sequenziell passiert ist, passiert da alles parallel. Und das finde ich sehr interessant. Das war für mich ein interessantes Erlebnis.
Mhm. Nehmt ihr in irgendeiner Weise Bezug auch zu den nachhaltigen Entwicklungszielen, beziehungsweise sind die, beeinflussen sie in irgendeiner Weise auch das Projekt, denn die Agenda der nachhaltigen Entwicklungsziele basiert auch auf die Ideale oder die Universalität der Menschenrechte. Gibt es da ein Beispiel, das dir einfällt?
Ich sage mal, im Projektdesign ist um diese, also Menschenrechtsbildung ist ja auch was da als Querschnittsthema immer reinwirkt und durchwirkt. Und ich glaube, in dem Sinne beziehen wir uns natürlich schon. Das Projekt an sich bezieht sich jetzt nicht explizit auf die SDGs, aber natürlich, also wir tragen, glaube ich, also nehme ich mir schon heraus zu sagen, wir tragen natürlich zur Erreichung der Sustainable Development Goals bei durch die Umsetzung unserer Hochschulbildungsprojekte.
Wie lange dauert das Projekt noch?
Das Projekt ist jetzt schon im letzten Jahr. Mhm. Also es dauert noch bis 2019. Wir sind gerade dabei, das zweite Projektjahr abzuwickeln. Hatten ein bisschen Schwierigkeiten durch die politische Situation in Äthiopien und die wiederholten Ausnahmezustände, die dort ausgerufen sind, Aktivitäten vor Ort zu implementieren, sind jetzt aber wieder wunderbar on track, weil man gewöhnt sich dann doch recht schnell auch an Ausnahmezustände.
Und warum waren diese Ausnahmezustände?
Es gibt eigentlich die Alleinregierung von einer Partei, realpolitisch, und die Haupt, also um das jetzt ganz runterzubrechen, die größte Bevölkerungsgruppe, in Äthiopien gibt es über 80 Ethnien, aber die nominell oder zahlenmäßig größte fühlt sich durch diese Regierung nicht adäquat vertreten. Und die Staatsstruktur ist in Föderalstaaten aufgeteilt und Addis Abeba ist ein Föderalstaat, also die Hauptstadt ist ein Staat. Und man wollte die Hauptstadt erweitern sozusagen in das Gebiet von dieser nominell größten Bevölkerungsgruppe. Und das hat
Proteste gegeben.
Genau, es hat zu Protesten geführt. Und um die Proteste einzuschränken, hat man diesen öffentlichen Notstand ausgerufen. Und jetzt nun wieder, weil da ehemalige Premierminister zurückgetreten ist im Februar diesen Jahres.
Also das heißt, es tut sich politisch sehr viel, Nur wir hören nicht allzu viel aus Äthiopien. Dani, du kommst aus Indien, vor 3 Wochen bist du zurückgekehrt und hast mir schon gesagt, dass du dich noch immer gewöhnen musst. Jetzt bitte ich euch mir kurz oder unseren Hörerinnen und Hörern, nicht nur mir, zu berichten, was du dort gemacht hast und was diese Human Rights Friendly Schools in Indien und in Ghana sind.
Großer Sprung.
Großer Sprung.
Kurz
großer
mal noch Sprung. Nach Indien und dann vielleicht wieder zurück nach Afrika. Ich finde das Spannungsfeld zwischen Menschenrechten in der Praxis und in der Theorie on paper, gerade im Realpolitischen, wirklich super spannend. Und ich glaube, Äthiopien ist ja jetzt im Amnesty-Bereich nicht unsere beste Freundin, würde ich jetzt nochmal behaupten. Also es ist wirklich spannend, wie man dann damit mit solchen Projekten umgeht, wo man eigentlich hört oder wo wir viel damit zu tun haben, dass halt Einschränkung der Meinungsfreiheit, kein freier Journalismus, also das sind die Dinge, die uns vorwiegend im Zusammenhang mit Äthiopien
NGOs, also die organisierte Zivilgesellschaft, ist extrem beschnitten durch diverse Gesetzgebung und Finanzierungsverbote. Und
genau, also spannende Geschichte. Aber Indien genauso spannend, die Konferenz, auf der ich war, ist vom großen globalen Menschenrechtsbildungsteam von Amnesty organisiert worden. Das heißt, wir waren zwischen 60 und 70 unterschiedlicher Teilnehmerinnen aus verschiedenen Ländern, die Amnesty-Sektionen haben, die zur Menschenrechtsbildung arbeiten. Abgehalten worden ist sie in Bangalore, Südindien. Und es ist gegangen um Bildungstechnologien, die uns in einem neuen Bildungsverständnis auch in der Menschenrechtsbildung helfen sollen, die Jugendsprache zu sprechen, würde ich jetzt einmal behaupten. Und das bringt uns schon eigentlich auch ein bisschen zu den Human Rights Friendly Schools, die den großen Ansatz haben, zu erkennen, dass Schule nicht nur Schule und Lernen ist, sondern Schule als Lebensraum gestaltet wird. Und da geht es eigentlich wieder darum, diese Menschenrechtskultur, die du auch schon angesprochen hast, Mayada, in diesen Lebensraum Schule umzusetzen. Mit allen Personen, die genau in diesem Schulkontext arbeiten, lernen, sich aufhalten und schlussendlich auch leben. Das ist natürlich auch eng verbunden mit dem Human Rights-Based Approach, der in alle diese Bereiche reingehen soll. Das heißt, es geht darum zu schauen, wie organisieren sich die Schüler und Schülerinnen, welche Meinungsvertretung haben Schüler und Schülerinnen zum Beispiel oder können sie auch mitgestalten in Bezug auf das Curriculum. Es geht sicher darum, eine gewisse Diskussionskultur, ein gewisses Miteinander zu strukturieren, welche Regeln wollen wir uns selber geben. Und es geht auch darum, das Ganze mit einer gewissen, und ich glaube, dass das die indischen Kollegen und Kolleginnen sehr gut können, das mit einer gewissen Lebensfreude und mit einem positiven Ansatz zu machen. Also da geht es gar nicht darum, zu beschneiden und zu strukturieren, sondern ganz im Gegenteil, Potenziale zu entwickeln.
Und wenn du von einer Technologie sprichst, um die Jugendsprache zu erlernen, beziehungsweise um der Jugend möglicherweise auch Tools in die Hand zu geben, um Menschenrechtsbildung leichter anzunehmen, ja. Was ist das?
Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Beispiel. Gehen natürlich viel ins digitale Lernen hinein. Amnesty hat auf globaler Ebene die letzten Jahre auch viel in Massive Open Online Courses zum Beispiel investiert, die für alle offen sind, nicht nur für jene, die im Schulbereich unterwegs sind, aber das wäre eine Möglichkeit.
Das heißt, diese Kurse sind gratis?
Die gratis.
Die finden
gratis,
zu einer bestimmten Zeit statt oder...
Die sind online, sind online verfügbar. Man legt sich einmal ein Profil an und hat dann Zugang zu unterschiedlichen, und das geht dann eben wieder in diese Education Technology hinein, unterschiedliche Quizzes zum Beispiel. Das ist interaktiv. Im Idealfall gibt es ein Forum, wo man sich austauschen kann. Es gibt Videos, es ist multimedial. Das wären die ersten Tools, die zu nennen wären.
Was ist, wenn wir ein Stück zurück wieder nach Afrika gehen, in Ghana los, ganz kurz?
Ghana ist deshalb extrem spannend, weil wir von der österreichischen Sektion bei Amnesty immer so ein bisschen schauen, natürlich auch, was machen denn die deutschen Kollegen und Kolleginnen, und die sind mit Ghana ganz eng in Kontakt. Das heißt, da gibt es auch direkten Austausch zwischen den Personen, und deshalb wissen wir sozusagen ein bisschen mehr. Und Ghana arbeitet stark in gewissen Schulen eben mit dieser Repräsentation von Schülern und Schülerinnen, das heißt, so ähnlich wie bei uns das Jugendparlament oder das Schüler- und Schülerinnenparlament, geht es darum, dort demokratische Strukturen in den Schulalltag einfließen zu lassen. Auf der einen Seite, aber da geht es auch stark in Richtung Beeinflussung vom Curriculum und eben auch dieses, wie tun wir tatsächlich, wo haben wir Räume, die von Toleranz und respektvollem Umgang geprägt sind.
Das kann man alles auf eurer Homepage nachlesen, nachhören, nachsehen. Ja? Habt ihr eine Homepage für die Hörerinnen und Hörer bei Interesse?
Unsere Website ist ganz leicht zu finden. Amnesty.at ist die Startseite, und im Konkreten für den Schulbereich ist es amnesty.at/schule.
Unsere Sendezeit ist zu Ende. Daher bedanke ich mich sehr herzlich bei euch, bei meinen Gästen, Daniela Schier, Gudrun Rabusay-Schwald und Bernadette Knauder fürs Kommen. Vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Und ich bedanke mich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern wie immer fürs Zuhören. Ihr könnt alle unsere Sendungen im Archiv finden unter kef-research.at/Welt im Ohr. Die nächste Sendung ist am 27.04. und Mayada Hadaya verabschiedet sich herzlich von euch. Bis zum nächsten Mal. The top of 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 the top of
Thank you.